Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind heute in unserer Katechismus-Sendung. Am Mittwoch widmen wir uns in der Katechismus-Sendung immer dem großen Thema des Glaubensbekenntnisses, das mit uns gemeinsam Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz durchstudiert und auch sozusagen durchbuchstabiert. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Liebe Zuhörer, wir haben bereits den ersten großen Punkt betrachtet miteinander. Es heißt dort, ich glaube, wir glauben. Dieser Punkt ist in drei Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel geht es um die Gottfähigkeit des Menschen, ganz grob ausgedrückt. Im zweiten Kapitel dann auf die Tatsache, dass Gott auf den Menschen zugeht. Und auch heute möchten wir dann mit dem dritten Kapitel beginnen. Sie können jetzt schon, wenn Sie einen Katechismus haben, diesen holen und zur Hand nehmen. Sie finden dieses dritte Kapitel dann auf der Seite 72. Es geht heute weiter beim Punkt 142. Herr Pfarrer Fuchs, vielleicht heute nochmals ganz kurz zur Zusammenfassung, bevor wir mit diesem großen dritten Kapitel beginnen. Worum ging es in den ersten beiden Kapiteln? Was sind da sozusagen die Säulen, auf denen wir dann heute aufbauen möchten?
Die ersten beiden Kapitel haben geschaut, wie Sie gesagt haben, der Mensch ist Gott fähig. Das heißt, der Mensch sucht nach Gott, kann Gott erkennen. Und bei diesem Suchen nach Gott kommt uns auch Gott entgegen. Der zweite Abschnitt war das vor allem, er offenbart sich, er zeigt sich, er schenkt sich uns ganz. Und er hat sich nicht nur einfach einmal offenbart in der Vergangenheit und wir können jetzt halt nichts mehr erkennen, sondern er hat sich offenbart, hat in Jesus Christus die Fülle der Offenbarung geschenkt und hat auch Menschen eingesetzt, die diese seine Offenbarung weitertragen sollen, weiterbringen sollen bis zu uns. Die Weitergabe der Offenbarung durch die Apostel, durch die Kirche haben wir betrachtet, auch diese schriftliche Festlegung, könnte man sagen, der Offenbarung, nämlich in der Heiligen Schrift. Und jetzt kommt eben das große dritte Kapitel, die Antwort des Menschen an Gott, bevor es dann konkret um das Glaubensbekenntnis an sich geht. Diese Antwort auf den sich offenbarenden Gott muss der Glaube sein. Und was das bedeutet, das werden wir jetzt heute sehen, mindestens einen Teil davon.
Also hier stehen wir und dort wollen wir auch heute weitermachen. Nochmals an Sie, liebe Zuhörer, ja, den Hinweis, nehmen Sie einen Katechismus zur Hand. Es ist hilfreich, wenn Sie mitlesen. Was man sieht, das geht einem besser ins Herz oder auch in den Kopf hinein. Zumindest mir geht es so. Vielleicht ist es auch für Sie eine Hilfe. Was man sieht, das geht leichter. Aber wir beginnen auf der Seite 72 mit dem Punkt 142, also mit diesem großen dritten Kapitel, in dem es heißt, die Antwort des Menschen an Gott. Hier geht es vor allem, wenn man das kurz als Ausschauen machen möchte, um die Fragen wie zum Beispiel, wie antwortet der Mensch auf den sich offenbarenden Gott? Was bedeutet es für den Menschen, an und für sich an Gott zu glauben? Was kennzeichnet den Glauben? Gibt es zwischen Glaube und Wissenschaft Widersprüche? All diese Fragen werden im Laufe dieses Kapitels dann beantwortet werden. Nun beginnen wir mit dem dritten Kapitel, die Antwort des Menschen an Gott. Punkt 142 auf der Seite 72 im Katechismus der katholischen Kirche. Dort heißt es: Durch seine Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus dem Übermaß seiner Liebe die Menschen wie Freunde an und verkehrt mit ihnen, um sie in die Gemeinschaft mit sich einzuladen und in sie aufzunehmen. Die dieser Einladung angemessene Antwort ist der Glaube.
Hier haben wir nochmals eine kleine Zusammenfassung der vorhergehenden zwei Kapitel, die der Katechismus selber gibt, ein kleiner Rückblick, die Offenbarung, nochmals das, was wir viele Male betrachtet haben, dass der unsichtbare Gott sich offenbart, sich zeigt, dass er sich selber schenkt, dass er mit ihnen verkehrt, mit ihnen Gemeinschaft haben möchte und sie einlädt. Es ist eine Einladung, die Offenbarung, man kann sie auch ablehnen, diese Einladung, aber man kann sie auch annehmen und Die Antwort auf diese Einladung ist, wie es hier schön heißt, ist unser Glaube. Das heißt, Gott hat ein Ziel. Er möchte sich nicht einfach so mal offenbaren, ohne irgendetwas zu erreichen, sondern er verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel. Er möchte den Menschen suchen, er möchte die Antwort des Menschen herausfordern, er möchte den Glauben der Menschen haben. Wenn wir ein bisschen in den Evangelien schauen, handelt Jesus, weil der Sohn Gottes ist, genauso. Er sucht immer den Glauben der Menschen. Wenn er ein Wunder wirkt, dann fragt er oftmals auch explizit, ausdrücklich nach dem Glauben des Menschen. Glaubst du, dass ich dir Heilung bringen kann? Oder er sagt es, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dir geholfen. Also unsere Antwort möchte Gott eigentlich mit allen Mitteln, sie soll aber freiwillig sein, möchte nichts erzwingen, aber er möchte, dass unsere Antwort von Herzen kommt, und wie diese Antwort, wie dieser Glaube aussehen soll, dann, das sehen wir schon angedeutet im nächsten Abschnitt, im nächsten Punkt, der nächsten Nummer und dann im ganzen nächsten Kapitel.
Durch den Glauben ordnet der Mensch seinen Verstand und seinen Willen völlig Gott unter. Er gibt Gott, der sich offenbart, mit seinem ganzen Wesen seine Zustimmung. Die Heilige Schrift nennt diese Antwort des Menschen auf den sich offenbarenden Gott Glaubensgehorsam.
Hier ist schon ein bisschen angedeutet oder zusammengefasst auch, was dieser Glaube ist. Gott möchte nicht einfach, dass wir sagen, naja, ich glaube das schon oder das ist schon gut, was der liebe Gott sagt, sondern es geht da um viel, viel mehr. Es geht um den ganzen Menschen, sein ganzes Wesen. Das heißt hier im ersten Satz, durch den Glauben ordnet der Mensch seinen Verstand und seinen Willen völlig Gott unter. Eigentlich ein Satz, der uns auf der einen Seite wie erschlagen müsste, auf der anderen Seite auch viel zum Nachdenken bringen müsste, ob auch wir wirklich einen solchen Glauben haben, ob wir wirklich unseren Verstand, und zwar den ganzen Verstand, nicht nur einfach ein bisschen was von unserem Verstand und unseren Willen, auch Gott, wie es hier heißt, völlig unterordnen, uns in diese Ordnung Gottes begeben. Der Verstand und der Wille, das sind die beiden Fähigkeiten unserer Seele. Und die Seele ist das Innerste des Menschen. Die Seele gibt unserem Leib das Leben. Es ist das Wichtigste, das Innerste. Das ist unsere ganze Person. Wie es hier auch im nächsten Satz heißt, der Mensch gibt mit seinem ganzen Wesen Zustimmung. Also mit seiner ganzen Person, mit dem ganzen Ich, mit seinem ganzen Wesen, eigentlich mit all dem, was er ist, möchte Gott diese Antwort und soll sich der Mensch Gott schenken. Das bedeutet eben, deshalb habe ich gesagt, ist ein Satz, der uns beinahe erschlagen könnte, wenn wir ein bisschen auf unser Leben schauen, ob wir wirklich unseren ganzen Verstand Gott geschenkt haben oder ob wir doch nicht viele Male denken, ja, vielleicht steht das schon irgendwo und vielleicht hat das Jesus auch irgendwie gesagt und wünschte das, aber ich denke, aber ich meine, das ist ein bisschen übertrieben oder das ist zu viel verlangt. Wenn wir ein bisschen nachdenken, merken wir, dass auch wir oftmals vielleicht Mühe haben, wirklich unseren ganzen Verstand zu unterwerfen. Viele fragen, ja, warum soll man das tun oder warum soll man das eben nicht tun? Warum verlangt Gott gerade das von mir? Und dass wir unseren ganzen Willen Gott völlig unterordnen, unterwerfen, ihm ganz gehorchen. Das ist oftmals vielleicht nicht einfach, so ganz allgemein. Ja, aber wenn es dann konkret wird, wenn es um mein Leben geht, wenn Gott konkret von mir etwas möchte, vielleicht etwas ganz Bestimmtes möchte, mir eine besondere Berufung schenken möchte, gebe ich dann auch wirklich Antwort, schenke ich meinen Willen auch dann ganz Gott oder zögere ich da nicht, auch vielleicht ein bisschen, dass ich lieber das tun möchte, was ich denke, was ich will und nicht so sehr das, was Gott will. Das heißt, wir sollen zum Glaubensgehorsam, wie es hier heißt und wie auch Paulus im Römerbrief oftmals sagt, geführt werden. Das heißt, Glauben und Gehorsam gehören zusammen, sind eine innige Einheit, denn im Glauben hören wir auf das Wort Gottes oder man kann auch sagen, horchen wir auf das Wort Gottes. Und wenn wir wirklich richtig hinhören, wenn wir wirklich horchen, dann führt das dann eben auch zum Gehorchen, zum Tun, zum Befolgen des Wortes Gottes. Glaube hat im lateinischen Wort mit Treue und mit Vertrauen zu tun. Oder im Italienischen sehen wir das auch Fede, Fides. Er hat noch zwei weitere Worte, die auf denselben Stamm Fides zurückgehen, Fiducia und Fedelta, Vertrauen und Treue. Wenn wir Gott wirklich uns selber schenken sollen, mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand, mit unserem ganzen Willen, dann müssen wir Vertrauen auf ihn haben. Wenn wir ihm nicht zutrauen, dass er unser Leben in der Hand hält, wenn wir nicht vertrauen, dass er ein guter Vater ist, der es gut mit uns meint, dann können wir uns auch nicht wirklich hingeben, wirklich ihm schenken. Und wenn wir nicht vertrauen, wenn wir nicht ihm unseren Glauben schenken, dann wird wahrscheinlich auch kaum eine Treue da sein. Eine Treue im Tun, im Befolgen des Wortes Gottes, in dem Tun, was Jesus uns sagt, dann wird es kaum zu diesem Glaubensgehorsam kommen, zu diesem Gehorsam, zu dieser Hingabe, zu diesem Gehorchen, zu diesem Horchen auf Gott, um zu tun, was er uns sagt, wenn der Glaube nicht da ist, wenn wir uns wirklich nicht ganz schenken. Dann möchten wir aber vielleicht weitergehen, was dann eben ein bisschen die Vorbilder auch unseres Glaubens und ja, es hat eben so viele Aspekte, dieser Glaube, dass man sehr viel sagen könnte und müsste.
Im Artikel 4, ich glaube, heißt es dann der Glaubensgehorsam. Im Glauben gehorchen, ob audire, heißt, sich dem gehörten Wort in Freiheit unterwerfen, weil dessen Wahrheit von Gott, der Wahrheit selbst, verbürgt ist. Als das Vorbild dieses Gehorsams stellt die Heilige Schrift uns Abraham vor Augen. Die Jungfrau Maria verwirklicht ihn am vollkommensten.
Hier ist nochmals gesagt, was oben schon stand, was ich schon erklärt habe. Gehorchen, audire, heißt horchen, ob audire, gehorchen. Auf Deutsch entspricht das sehr schön auch hier dem Lateinischen. Heißt sich dem gehörten Wort in Freiheit unterwerfen. Dass wir uns unterordnen in Freiheit, freiwillig, aus Liebe, aus Vertrauen, aus Hingabe zu Gott. Weil Gott die Wahrheit ist, weil er nicht trügen kann, weil er uns nicht betrügen kann. Deshalb dürfen wir wirklich frohen Mutes, freiwillig, aus Liebe, uns ihm unterwerfen. Und dann zeigt uns der Katechismus zwei Beispiele. Ein Beispiel aus dem Alten Testament und ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Aus dem Alten Testament Abraham, der Vater aller Glaubenden, den wir in den nächsten drei Punkten behandeln werden, und Maria, die vollkommen Glaubende, das Vorbild unseres Glaubens. Maria selig ist, die geglaubt hat, in den Punkten 148 und 149.
Abraham, der Vater aller Glaubenden. In seiner Lobrede auf den Glauben der Vorfahren betont der Hebräerbrief ganz besonders den Glauben Abrahams. Wenn es heißt, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder und Pilger im verheißenen Land auf. Aufgrund des Glaubens empfing Sarah den verheißenen Sohn. Aufgrund des Glaubens endlich brachte Abraham seinen einzigen Sohn als Opfer dar.
im Leben von Abraham sehen wir sehr schön, was es heißt, wirklich zu glauben, wirklich Gott zu vertrauen, wirklich ihm treu zu sein. Es werden hier auch ein paar Beispiele seines Lebens aufgezählt. Er zieht weg aus seiner Heimat und er vertraut Gott, dass er es gut mit ihm meint, dass er ihm ein anderes Land zeigen werde. Er hat großes Vertrauen, großen Glauben an Gott und er ist treu, dass er wirklich wegzieht. Und auch das Opfer des eigenen Sohnes, eine enorme Glaubensprüfung. Gott hat ihm verheißen, dass er eine große Nachkommenschaft haben soll, dass seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel sind. Und dann soll er seinen einzigen Sohn Gott aufopfern, ihn töten. Und rein menschlich gesehen, wie ist dann das möglich, dass er eine große Nachkommenschaft hat, wenn er seinen einzigen Erben dann darbringen soll? Aber er vertraut Gott. Er vertraut auf Gott, dass er, so wie eben nur Gott handeln kann, dieses Problem lösen kann, dass er wirklich diese Nachkommenschaft schenkt. Und er opfert oder ist bereit, seinen Sohn dahin zu geben, seinen einzigen Sohn Gott aufzuopfern, ihn zu schenken. Er ist eben treu, er hat wirklich diesen Glauben im vollen Sinn. Und interessant ist auch, dass er all dies aufgrund des Glaubens tut. Das heißt, der Glaube hier bei Abraham sieht man sehr schön, dass er nicht einfach ein Lippenbekenntnis ist, dass es nicht darauf ankommt zu sagen, ich glaube an Jesus oder ich glaube nicht an Jesus, sondern dass der Glaube sich gerade in den Werken zeigt. Denn im Jakobusbrief ist das auch sehr schön erklärt. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Und Jakobus sagt noch weiter, dass der Glaube ohne die Werke tot ist. Oder man könnte auch sagen, wenn Abraham nicht getan hätte, was Gott ihm aufgetragen hat, hätte er Gott nicht vertraut, hätte er nicht an ihn geglaubt. Gott hat von ihm kein Glaubensbekenntnis verlangt, in dem Sinn, dass er etwas aufzusagen hätte, sondern er hat verlangt, dass er tut, was er ihm aufträgt. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Querverweis 2570, diese kleine Nummer da am Rand. Da wird verwiesen auf das Gebet und die Taten von Abraham. Und es heißt dort, dass das Gebet Abrahams sich in den Taten zeigt. Das bedeutet für uns auch ein Aufruf, ein bisschen nachzudenken, wie sieht unser Glaube aus? Oder man könnte auch sagen, wie tief ist unser Glaube? Ist er nur im Kopf? Ist er bereits ins Herz eingedrungen? Und zeigt er sich auch in den Taten? Geht er bis in die Hände, könnte man auch sagen? Ist wirklich unser Glaube allumfassend? Bleibt er nicht nur einfach im Kopf stehen und sagt, ja, ich glaube, was Jesus sagt, sondern geht er weiter, ist er allumfassender, umfasst er wirklich auch das Herz und die Hände, oder man könnte auch sagen, sind dreimal ein Haar mit ein bisschen Fantasie, Hirn, Herz und Hände, habe ich wirklich eben so einen ganzen Glauben, eben die drei Haar, oder habe ich nur einen teilweisen Glauben? Vielleicht ist auch gut, wenn wir Gott bitten um diesen Glauben. Auch die Menschen von damals haben gesagt, stärke unseren Glauben, mach ihn größer, vermehre unseren Glauben und mach ihn stark, mach ihn treu, damit er nicht nur im Hirn bleibt, sondern auch ins Herz und in die Hände übergeht.
Abraham verkörpert somit die Definition des Glaubens, die der Hebräerbrief vorlegt. Glaube ist Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 11,1. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, so heißt es im Römerbrief im 4. Kapitel. Weil er stark im Glauben war, ist Abraham zum Vater aller, die glauben, geworden.
Hier haben wir zum ersten Mal ein bisschen eine Definition dessen, was Glauben heißt. Eine Definition, die der Hebräerbrief uns gibt. Glaube ist Feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Es gibt zwei Aspekte, könnte man sagen. Einerseits ist der Glaube mit der Hoffnung verbunden. Glaube ist Feststehen in dem, was man erhofft. Glaube, Hoffnung und Liebe gehören zusammen. Der Glaube ist das Fundament, die Grundlage. Ohne Glaube kann es auch keine echte Hoffnung, keine echte, wahre Liebe geben. Denn wir hoffen, dass wir in den Himmel gelangen. Ja, wenn wir nicht im Glauben erfassen, was der Himmel ist, die Ewigkeit, der Lohn für unsere guten Werke, die Gnade Gottes dafür, dann hoffen wir zwar vielleicht auch auf viele Dinge, aber nicht auf die Ewigkeit, nicht auf den Himmel. Und wenn wir nicht an Gott glauben, wie können wir an ihn dann lieben? Etwas, das man nicht kennt, kann man nicht lieben. Durch den Glauben ist es uns möglich, Gott zu erkennen. Und deshalb ist es auch nötig, dass wir gläubig sind, um wirklich Gott in wahrer Art und Weise zu lieben. Und der zweite Teil dieser Definition, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube bedeutet nicht Wissen. Es gibt Leute, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Ist eigentlich ein Widerspruch in sich, denn das, was ich sehe, an das muss ich nicht glauben. Das sehe ich, das weiß ich, das kann ich nachprüfen. Das liegt eben vor den leiblichen Augen. Aber durch den Glauben sehen wir die unsichtbaren Dinge, die wir mit den Augen, mit den leiblichen Augen eben nicht sehen können. Oder wir könnten anders sagen, die leiblichen Augen sind dazu da, die sichtbaren Wirklichkeiten zu sehen. Die Augen des Glaubens hingegen sind dazu da, die unsichtbaren Wirklichkeiten zu sehen. Gott kann man nicht mit den leiblichen Augen oder im Normalfall nicht mit den leiblichen Augen sehen. Oder was in der heiligen Taufe oder Beichte oder in der heiligen Kommunion, in der Messe geschieht. Ja, wir sehen nichts oder wir sehen die äußeren Gestalten der Dinge, die äußeren Zeichen, die sicher uns auch helfen, in den Glauben einzudringen, denn die Sakramente sind ja gerade sichtbare, äußere Zeichen, die innere Gnaden schenken, die inneren Gnaden schenken, die sie zeigen, die sie bedeuten. Wenn das Kind abgewaschen wird mit Wasser oder übergossen oder eingetaucht wird mit Wasser in der Taufe, das sehen wir, das ist das sichtbare Zeichen, das uns die unsichtbare Wirklichkeit anzeigt, dass das Kind reingewaschen wird. Reingewaschen wird durch das Blut Christi. Es wird reingewaschen von jeglicher Sünde, von der Erbsünde, von der persönlichen Sünde. Aber das sehen wir nicht. Das können wir mit den leiblichen Augen nicht sehen. Und deshalb ist der Glaube notwendig, damit wir wirklich Gott sehen können, damit wir eben auch die Ewigkeit, den Lohn, die Sünde, die Gebote Gottes, all diese geistlichen, übernatürlichen, ewigen Wirklichkeiten sehen können, um auch in ihnen zu leben. Denn wir sind berufen, nicht auf ewig hier auf Erden zu leben, sondern auf ewig im Himmel zu leben. Und durch den Glauben, kann man sagen, sehen wir diese himmlischen Dinge bereits hier auf Erden, haben an ihnen teil, und das ewige Leben beginnt in einer Art und Weise schon hier auf Erden. Die Fülle werden wir dann erst nach dem Tod erlangen.
Das Alte Testament ist reich an Zeugnissen solchen Glaubens. Der Hebräerbrief hält eine Lobrede auf den vorbildlichen Glauben der Vorfahren, der ihnen ein ruhmvolles Zeugnis verschaffte. Doch Gott hatte für uns etwas Besseres vorgesehen: die Gnade, an seinen Sohn Jesus zu glauben, an den Urheber und Vollender des Glaubens.
Diese reichen Zeugnisse des Alten Testamentes werden wir hier gesagt im Hebräerbrief. In diesem 11. Kapitel aufgezählt ist fast eine Seite, wo gesagt wird, wie was diese Menschen alles erlitten haben aufgrund des Glaubens. Immer wieder heißt es dort, aufgrund des Glaubens haben sie sich töten lassen, haben viele Qualen auf sich genommen und so weiter. Immer wieder aufgrund des Glaubens. Aber es heißt dort auch, aber all diese Menschen des Alten Testamentes, obwohl dass sie aufgrund des Glaubens so viel getan haben, haben das Heil in Fülle noch nicht erreicht, da Jesus ja noch nicht gekommen war. Aber uns ist es geschenkt, eben wie es hier heißt, für uns ist etwas Besseres vorgesehen. Oder der Urheber und Vollender des Glaubens, Jesus selber, Jesus ist gekommen, um den Glauben zu vollenden, vollkommen zu machen. Und er ist schlussendlich auch der Urheber, das heißt jener, der den Glauben schenkt. Er hat auch uns den Glauben als Keim in der Taufe geschenkt. Aber so wie eine Pflanze wachsen soll, so soll auch unser Glaube wachsen. In der Taufe ist dieser Same des Wortes Gottes, dieser Same des Glaubens in unsere Herzen eingesetzt worden. Und der Glaube muss, so wie eine Pflanze auch, begossen werden, gepflegt, gehegt werden, damit sie zur Blüte kommt, damit sie Frucht bringen kann. Und so muss auch unser Glaube wachsen. Der Hebräerbrief möchte uns ermutigen zu einem Leben aus dem Glauben. Er sagt ja, wenn uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wenn es so viele Leute haben, die so viel getan haben, ja, dann müssen auch wir uns aufmachen, müssen auch wir unseren Glauben leben, unseren Glauben in die Tat umsetzen. Da muss auch unser Glaube so stark werden wie der Glaube Abrahams, der das Innigste oder das Kostbarste, das er hatte, seinen einzigen Sohn, Gott geschenkt hat. So werden auch wir eingeladen, eigentlich unser Kostbarstes, eben unsere Seele, unser Herz, unseren Verstand, unseren Willen, Gott zu schenken, damit er nachher sich uns selber wiederum neu schenken kann.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Katechismus-Sendung, wo wir heute über das Glaubensbekenntnis sprechen. Falls Sie einen Katechismus zur Hand haben, auf der Seite 73 geht es gleich weiter. Wir haben bisher gesprochen über den Glaubensgehorsam und Abraham als den Vater aller Glaubenden auch gesehen. Abraham, dessen Glaubensgehorsam sich vor allem auch in der Tat ausdrückt, er bricht auf, obwohl er das Land nicht kennt, das Gott ihm zugesagt hat, dennoch er bricht auf im Glauben, dass dies das verheißene Land ist und findet es dann auch. Nun geht es weiter mit dem Punkt 148 mit der Überschrift Maria, selig ist die, die geglaubt hat. Die Jungfrau Maria übt den vollkommensten Glaubensgehorsam. Da sie glaubte, dass für Gott nichts unmöglich ist, nahm sie die vom Engel gebrachte Ankündigung und Verheißung im Glauben entgegen und gab ihre Einwilligung. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Elisabeth begrüßte sie. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Um dieses Glaubens willen werden alle Geschlechter sie selig preisen.
Interessant ist hier zu betrachten und zu beachten. Einerseits, Maria übt den vollkommensten Glaubensgehorsam. Sie ist das Vorbild unseres Glaubens, auch die Hilfe, die Unterstützung für unseren Glauben. Aber interessant ist, dass Gott nicht einfach direkt zu ihr spricht. Das wäre ja bei Maria ganz, ganz einfach möglich gewesen. Sie hatte ein reines Herz, war unbefleckt und hatte diese Erbsünde, bedeutet das die Erbsünde nicht. Das heißt, Gott hätte ganz einfach mit ihr sprechen können, aber er schickt einen Boten, er schickt einen Engel, Angelos, auf Griechisch für Engel bedeutet eben gerade ein Bote. Also nicht direkt er spricht, sondern er spricht durch den Engel. Und Maria glaubt dieser Botschaft des Engels. Das ist für uns eigentlich auch eine große Hilfe zu sehen, dass selbst die Mutter Gottes einem Boten Glauben schenken musste, dass da nicht einfach Gott direkt mit ihr gesprochen hat. Sicher, er spricht schon direkt durch den Engel, aber auch zu uns spricht er ja durch Boten. Er spricht auch direkt durch die heutigen Boten, durch seine Gesandten, durch seine Apostel oder durch die Nachfolger der Apostel, die Bischöfe und ihre Mitarbeiter, die Priester. Auch dort spricht er, insofern er spricht, aber er spricht eben durch Boten, durch Menschen zu uns. Und das Wunderbare ist, Maria glaubt diesem Boten. Sie übt den vollkommensten Glaubensgehorsam. Sie glaubt, dass für Gott nichts unmöglich ist in der Verkündigung. Sie glaubt, dass sie Jungfrau bleiben kann, aber dennoch Mutter Gottes werden kann. Deshalb auch ihre Frage ist nicht ein ungläubiges Nachfragen, so wie Zacharias ein Zeichen verlangt hat für die Geburt von Johannes dem Täufer. Er hat gefragt, ja, wie soll ich erkennen, dass das wirklich stimmt, was du mir da sagst? Also er hat gezweifelt. Maria zweifelt nicht, sondern Maria möchte nur wissen, wie ist es möglich, dass ich Jungfrau bleiben kann, denn ich habe ewige Jungfräulichkeit Gott versprochen. Das möchte ich halten, dagegen möchte ich nicht sündigen. Wie ist es möglich also, dass ich Jungfrau bleiben kann und dennoch Mutter werden kann? Auf natürliche Art und Weise ist das nicht möglich. Und der Engel erklärt dir dann auch sogleich, Moment, nein, der Heilige Geist wird dich überschatten. Du wirst also das Kind nicht von Josef bekommen oder sonst einem anderen Mann, sondern du wirst das Kind vom Heiligen Geist bekommen. Das heißt, du behältst deine Jungfräulichkeit und kannst dennoch Mutter werden. Und nachdem dieser Punkt geklärt ist, sagt die Mutter Gottes sofort, ja, ist sie sofort bereit. Und sie sagt nicht nur einfach, ja, ich möchte das tun, ich möchte, sondern sie sagt diese einfachen, wunderbaren Worte, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort oder mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das heißt, sie überlässt sich eigentlich ganz Gott. Sie tut genau das, was wir unter Glaubensgehorsam gesehen haben. Sie übereignet sich ganz Gott, sie schenkt sich ganz Gott, sie legt sich ganz in die Hände Gottes. Sie sagt, ich bin die Dienerin Gottes, ich bin die Magd des Herrn. Ich möchte Gott mit meinem ganzen Wesen, mit meinem ganzen Leib und meinem ganzer Seele, mit meinem ganzen Herzen dienen. Ich möchte da sein, um sein Wort zu erfüllen. Und schön ist auch, auf Lateinisch heißt es ecce, oder ecce, ecce, ancilla domini. Und dieses ecce, das kommt auch an anderen oder an vielen Stellen der Heiligen Schrift vor. Es kommt zum Beispiel auch vor, wo Pilatus Jesus, wo er so gequält wurde, präsentiert dem Volk, ecce homo, seht, da ist der Mensch, das ist der Mensch. Und auch unter dem Kreuz sagt Jesus, ecce mater tua, das heißt, siehe da, deine Mutter, das ist deine Mutter, das ist dein Kind, in dem er Johannes und mit ihm die ganze Kirche und auch uns, der Mutter Gottes, anvertraut. Das heißt, wie es auch an anderer Stelle im Katechismus und im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt, Maria sagt nicht einfach einmal ja und nachher tut sie nein, sondern sie sagt ja, ja, ich bin die Dienerin des Herrn und sie ist treu bis unter das Kreuz, bis durch das Kreuz, bis zur Auferstehung, bis zum Ende ihres Lebens. Eben dieses ecce, siehe, ich bin die Magd des Herrn, das ist sie auch im Leiden, auch dann, wenn sie ihren Sohn leiden sehen muss. Auch da heißt es im Lumen Gentium, in einem Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, Maria gab auch unter dem Kreuz ihre Glaubenszustimmung, ihr Ja zur Aufopferung des Sohnes. Sie bleibt also Dienerin. Sie hat eine so große Demut, dass sie wirklich immer die Dienerin Gottes bleibt. Je nachdem ein bisschen anders bei uns, wenn je mehr die Gnaden zunehmen, oftmals je stolzer werden wir. Wenn wir irgendwie gelobt werden oder eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen dürfen, ja, dann meinen wir, weiß Gott, was wir sind. Dann werden wir immer stolzer. Bei Maria war es genau umgekehrt. Je mehr sie mit Gnaden überhäuft wurde, desto demütiger wurde sie, desto mehr hat sie immer und immer wieder bekannt, Moment, das bin nicht ich, das ist Gott, der wirkt. Ich bin nichts, aber Gott ist alles und Gott wirkt das in meinem Leben. Sie hat sich das nicht selber zugeschrieben, sondern hat in Demut, in Wahrheit anerkannt, das ist das Werk Gottes, Gott hat an mir gehandelt. Wenn wir das ein bisschen betrachten, diese Verkündigung des Engels an die Mutter Gottes, dann können wir uns auch ein bisschen praktisch überlegen, ja, wie beten wir zum Beispiel den Angelus, den Engel des Herrn. Beim Engel des Herrn grüßen wir ja die Mutter Gottes, betrachten diese wichtigsten Aussagen des Engels, der Mutter Gottes, wie das Wort Fleisch wird. Betrachten wir jedes Mal, wie die Mutter Gottes sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Ich weiß nicht, ob wir dabei auch daran denken, die Mutter Gottes zu bitten, dass auch wir so uns in den Dienst Gottes stellen können. Dass auch wir sagen, Maria, hilf du mir, ein einfacher, treuer Diener von dir, von Jesus, vom lieben Gott zu sein. Hilf du, dass auch in meinem Leben dass ich auch sagen kann, mir geschehe nach deinem Wort, dass ich deinen Willen annehmen kann, auch dann, gerade dann, wenn eben das Kreuz auf mich wartet. Ich weiß nicht, ob wir daran denken, dass Maria wirklich ihr Fleisch hingegeben hat, dass sie eben wirklich Ja gesagt hat, auch dann, wenn es schwer war, auch dann, wenn sie ihren Sohn dahingeben musste. Und dann heißt es ja auch so schön, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Auch in unserem Leben soll das Wort Fleisch werden, damit Jesus auch unter uns, in unseren Herzen wohnen kann.
Während ihres ganzen Lebens, auch in ihrer letzten Prüfung, als Jesus ihr Sohn am Kreuz starb, wankte ihr Glaube nicht. Maria gab ihren Glauben, dass das Wort Gottes in Erfüllung gehen wird, nie auf. Darum verehrt die Kirche in Maria die lauterste Glaubensgestalt.
Maria war fest und beständig im Glauben. Sie hat nicht gewankt, nicht gezweifelt in ihrem Glauben, auch als ihr Glaube hart auf die Probe gestellt wurde, geprüft wurde. Denn sie war sich bewusst, der Glaube muss geprüft werden, wie es auch in der Heiligen Schrift heißt, wie Feuer, wie das Gold im Feuer geprüft wird. Aber der Glaube, wenn er im Feuer geprüft wird, geläutert wird, wenn das, was nicht echt ist, nicht kostbar ist an unserem Glauben, wenn das verbrannt wird, dann geht eben das, was nicht zum Glauben gehört, weg und der Glaube wird geläutert, wird rein, wird klar, wird gestärkt. Maria wurde hart geprüft, wie ich schon vorher sagte, unter dem Kreuz. Es ist schön im Film Das Leiden Christi, die Passion Christi zu The Passion zu sehen, obwohl das nicht so genau in der Heiligen Schrift ist, wo die Mutter Gottes unter dem Kreuz ist und sagt, das ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Lass mich mit dir sterben. Diese innigste Einheit mit der Mutter Gottes, mit dem Sohn, die im ganzen Film schön herausgearbeitet worden ist. Es ist eben Fleisch von ihrem Fleisch, das heißt, das Fleisch Christi, das da so geplagt wurde, gegeißelt wurde, ans Kreuz geschlagen wurde, das hat die Mutter Gottes in ihrem Schoß gewoben, hervorgebracht. Das könnte man sagen, darin liegt die ganze Liebe der Mutter, denn das, was Jesus dem Leibe nach ist, das kommt ganz von der Mutter Gottes. Sie hat all das beigetragen, was eine Mutter ihrem Sohne schenkt. Wir sind Kinder, wir sind Fleisch unserer Eltern. Und so auch Jesus dem Leibe nach, seinen Leib hat er von Maria bekommen. Und so durchdrang wirklich ihre Seele ein Schmerz, wie Simeon es geweissagt hatte. Auch sie schenkte Gott so wirklich ihren Sohn. Sie sagte wirklich, ja, sie starb eigentlich geistigerweise mit ihrem Sohn. Das heißt, eben, sie hat ja gesagt, sie weiß, dass es je nachdem schwer werden kann im Glauben. Sie hat Verständnis auch, wenn wir vielleicht Schwierigkeiten in unserem Glauben haben. Sie weiß, dass unser Glaube manchmal hart auf die Probe gestellt werden kann, zum Beispiel in der Ehe oder im Priestertum oder im geweihten Leben und oder in der Berufung, die Gott uns geschenkt hat. Sie weiß, dass es je nachdem schwer werden kann, aber sie möchte uns auch Mut machen, denn sie hat Ja gesagt und ist treu geblieben. Auch wir haben Ja gesagt zu unserer Berufung, Ja gesagt zu unserem Partner, zu unserem Priestertum, zu unserem geweihten Leben. Und Maria hat das Ja nicht zurückgezogen, sondern sie war treu bis zum Ende ihres irdischen Lebens. Und sie möchte uns helfen, dass es auch wir sind, dass auch wir dieses Ja nicht zurücknehmen, sondern freudig in die Tat umsetzen, auch dann, wenn es schwer wird, auch dann, wenn es geprüft wird.
Danke, Herr Pfarrer Fuchs. Dieser große Punkt 1, der Glaubensgehorsam, ist mit dem Vorbild, das uns der Katechismus in Maria auch zur Seite stellt, abgeschlossen. Herr Pfarrer Fuchs, als ich vor der Sendung diese Kapitel für mich so durchgelesen habe, hat es mich einerseits fasziniert, auch dieses Vorbild Mariens. Selig ist die, die geglaubt hat. Sie hat wirklich geglaubt, hat ihren Glauben bis zum Schluss durchlebt und auch durchlitten und diesen Glaubensgehorsam vor allem auch gelebt, ihr Ja nicht zurückgenommen, wie Sie das auch so schön gesagt haben. Jetzt kommt aber auch die Frage auf, hatte es Maria in einer gewissen Hinsicht nicht leichter als wir, sage ich jetzt mal, Normalsterblichen? Maria ist die unbefleckte Empfangene, sie, die ja von der Ursünde unberührt blieb, von dieser Erbschuld, die ja doch zu weiten Teilen unser Vertrauen angeknackst, gestört und auch mitunter zerstört hat. Ist es da nicht so, als ob uns die Kirche ja ein Vorbild gibt, jetzt ein vielleicht ein profaner Vergleich, wie wenn sie uns, die wir, sagen wir, ein krankes Knie haben, ein Vorbild gibt von einem 100-Meter-Läufer, der in den besten Zeiten steht. Also mit Maria, dass das gar nicht verglichen werden kann, sowieso nicht. Aber inwieweit ist Maria trotzdem Vorbild, weil sie hat uns ja doch im Vertrauen so manches voraus.
Gut, auf die eine Seite muss man sagen, sie hatte besondere Gnadengabe, besondere Privilegien, Gnadenvorzüge. Eben das eine, dass sie vor der Erbschuld, vor der Erbsünde bewahrt wurde. Das heißt auch eben, dass sie viel klarer die Wahrheit und das Gute erfasste, weil unser Verstand und unser Wille ist ja getrübt und geschwächt. Wir haben Mühe, die Wahrheit zu erkennen, Mühe, wirklich das Gute mit ganzer Kraft zu tun. Aber einerseits eben diese Vorzüge, andererseits muss man auch sagen, so eben auch vielleicht profan gesagt, die Ansprüche des lieben Gottes waren auch dementsprechend höher. Mhm. Bei diesem Beispiel, das Sie gesagt haben, vielleicht zu bleiben oder ein bisschen noch zu erweitern, von der Mutter Gottes hat er mindestens einen Marathon erwartet. Von uns, auch wenn wir ein verletztes Knie haben, erwartet er vielleicht 10 Meter. Mhm. Und das sollten wir schon noch schaffen. Und insofern macht Maria uns natürlich auch Mut, wenn sie sagt, bitte, eben siehst du, den größten Teil habe ich schon zurückgelegt. Jetzt musst du nur noch die letzten 10 Meter bis über die Ziellinie machen. Ich stehe dir auch bei, ich helfe dir, ich bin kräftig, nur keine Angst, ich unterstütze dich. Du musst nur, eben, es reicht praktisch dein guter Wille, dass du dich in meine Hände legst und ich trage dich dann schon noch, wenn du gar nicht mehr magst, bis über die Ziellinie, dass auch du siegen kannst. Von dem her dürfen wir schon auch froh sein, dass der liebe Gott uns die Mutter Gottes geschenkt hat mit diesen Gnadenvorzügen.
Mhm. Ja, und dann noch der Glaube. Kann man Glauben lernen oder ist er einfach nur ein Geschenk der Gnade?
Das werden wir auch noch nächstes Mal dann ein bisschen sehen. Es braucht immer beides. Es ist beides. Einerseits ist er ein Geschenk, das wir aber eigentlich schon längstens bekommen haben in unserer Taufe. Das Beispiel, das ich gemacht habe mit diesem Keim, mit dem Samen, des Glaubens, der in uns gelegt wurde. Andererseits muss er ebenso wie eine Pflanze auch gehegt und gepflegt werden. Man muss die Pflanze schützen vor Kälte, vor Wind, vor zu starker Sonneneinstrahlung, sonst geht sie auch kaputt. Und so muss unser Glaube auch geschützt werden, muss er auch gut bewahrt werden, eben gut getränkt und genährt werden, damit er stark und kräftig wird. Man muss zum Glauben schauen. Das heißt, der Glaube ist da. Den Glauben haben wir bekommen in der Taufe, aber wir müssen ihn wachsen lassen. Das ist eine unserer Aufgaben. Also er kann schon eben stärker werden, vermehrt werden, tiefer werden. Sicher immer mit der Gnade Gottes. Ohne die geht es nicht. Aber er gibt uns Kraft, dass wir einerseits alles ausschließen können, was den Glauben bedrängen würde, kleiner machen würde. Und er gibt uns auch die Kraft, dass wir unseren Glauben stärken können. Immer mehr, eben tiefer gehen, mehr Wurzel fassen, damit der Glaube wirklich stark wird.
Im ersten Punkt hat es ja auch geheißen, beziehungsweise im Punkt 143, dass Glauben auch heißt, unseren Willen Gott völlig unterzuordnen, unseren Willen, unseren Verstand. Jetzt könnte man fragen, warum hat Gott uns dann überhaupt einen Verstand gegeben, wenn wir ihn ihm sowieso unterordnen sollen und das tun, nur was er will. Das ist natürlich krass ausgedrückt und so ist es auch nicht. Aber wie ist denn eine gesunde Symbiose, sage ich jetzt einmal, von Verstand und Gehorsam im Alltag möglich? Gott will ja, dass wir unseren Verstand nutzen und nicht einfach nur willenlos uns unterordnen.
Ja, man muss vielleicht verstehen auch, wie das gemeint ist oder was die Aufgabe von Verstand und Wille ist. Unser Verstand oder unsere Erkenntnis ist geschenkt, ist gemacht, um die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit an sich ist Jesus, ist das, was Gott uns sagt. Das heißt, wenn wir uns Gott unterordnen, bedeutet oder mit dem Verstand, unserem Verstand unter die Wahrheit unterordnen, dann bedeutet das eben, wir sind bestrebt mit all unseren Kräften, eben mit auch all unseren Verstandeskräften, die Wahrheit zu erkennen und diese Wahrheit anzuerkennen, die Gott uns schenkt. Und dann kommt er eigentlich ans wahre Ziel, der Verstand. Der Wille ist gemacht für das Gute und dann ist der Wille wirklich eben vollständig, ist er auch frei, wenn er das Gute tut. Man könnte vielleicht das ein bisschen klarer zu machen mit einem einfachen Beispiel, wenn wir ein Auto geschenkt bekommen, dann ist das Auto dazu da, um vorwärts zu fahren, um ans Ziel zu gelangen. Dann sind wir glücklich mit dem Auto, wenn es wirklich läuft, wenn es fährt, wenn alles funktioniert und gut ist und wenn wir ans Ziel unserer Reise gelangen. Es bringt nichts, wenn wir sagen, ja, weißt du, jetzt habe ich ein neues Auto und mit dem kann ich in die nächste Hausmauer fahren. Und auch wenn es kaputt ist, dann kann ich es wieder in die Garage bringen, es wird wieder geflickt. Ja gut, das stimmt, aber was habe ich davon? Es bringt nicht viel oder es bringt nichts. Es ist nicht, die Freiheit bedeutet feststehen im Guten, in der Wahrheit. Es fügt der Freiheit nichts hinzu, wenn wir sie auch missbrauchen können, eben wenn wir mit dem Auto in die nächste Hausmauer fahren können. Wir können es. Diese Möglichkeit gibt uns Gott, aber es ist eine Möglichkeit, die wir eigentlich auch streichen können. Und tatsächlich eben, wenn wir die Möglichkeit streichen, insofern wir eben ganz im Guten, ganz in Gott verankert sind, dann fühlen wir uns frei. Dann fühlen wir uns sicher. Wir würden sicher auch unterschreiben, wenn uns jemand sagen würde, ich schenke dir ein Auto, mit dem hast du nie einen Unfall. Dann wären wir glücklich, weil dann wissen wir, wir sind sicher, wir sind frei, wir können dorthin gehen und wir kommen sicher an.
Also die Unterordnung meint auch Hinordnung auf das Gute, ja, auf die Wahrheit,
ja,
auf Gott.
Ja, heißt eben eigentlich, dass das Weg alle Gefahren ausschließen, dass wir einen Unfall bauen, damit wir sicher ans Ziel gelangen, damit wir gut auf dem Weg sind.
Gut, vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Die Sendung für heute ist schon wieder zu Ende gegangen. Wir machen nächstes Mal weiter an diesem Punkt 150, wo es dann heißt, ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Danke, Herr Pfarrer Fuchs, und alles Gute
Ihnen.
Bitte,
gern geschehen.
Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ihnen allen eine gute Woche und dass jeden Tag vielleicht auch unser Glaube ein Stück lebendiger wird, dass wir die drei H's des Glaubens, nämlich Hirn, Herz und Hand, alles einschalten und mit unserem Glauben beleben, dass unser Glaube auch in der Tat ausgedrückt wird. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Es verabschiedet sich Doris Frey.